Die DHV-News vom 30. Oktober 2020. Showdown im Bundestag. Ludwigs Kampagne Mach dich schlau und Cannabisprävention. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Apokalyptische Zeiten irgendwie, hat schon jemand über das letzte Video kommentiert. Ich glaube, auf Insta war das, was das für ein Endzeitvideo ist, da im Homeoffice, in Corona-Quarantäne und dann auch noch irgendwie YouTube down und wir können nicht hochladen und alles bricht zusammen und so weiter. Corona-Nachrichten ohne Ende, große Krise, YouTube zensiert uns weg. Und dann haben wir auch noch den Showdown in USA vor der Nase, die große Wahl, Trump endlich weg. Da habe ich mich schon mal mit aus dem Fenster gelehnt hier, wo alle gesagt haben, hey, kannst du doch jetzt doch gar nicht wissen und so. Ja, ich hoffe, ich weiß es. Ja, Prinzip Hoffnung, dass wir nächste Woche um die Zeit in einer Welt aufwachen, in der Trump abgewählt ist. Und jetzt zum Jahresende knubbeln sich auch noch die dicken Themen hier. Daniela Ludwig hat ihre lang erwartete Cannabis-Präventionskampagne gestartet. Diese Woche müssen Sie natürlich hier auch einiges zu erzählen. Und es gab, weniger überraschend, die letzte große Cannabis-Debatte im Bundestag, Showdown im Bundestag. Da werden wir hier eine Menge Reden nochmal zitieren. Das wird es dann wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum nicht mehr geben, dass wir da so eine Videoaufzeichnung haben, wo alle Parteien nochmal ihre Standpunkte zeigen und festlegen und so weiter. Aber als Vorbemerkung jetzt noch mal kurz zu unserer Kampagne cannabisfakten.de, was ich hier noch nicht erwähnt habe. Ja, ich habe ja immer schon gesagt, ja, überall schön posten und so weiter, verbreiten. Was aber auch noch wichtig ist, wenn ihr irgendwelche Homepages betreibt, verlinkt die Seite cannabisfakten.de auch. Dafür bieten wir jetzt auch Banner an auf unserer Homepage. Wo normalerweise sage ich an der Stelle, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, aber ich glaube, diesmal werden wir den Link nicht in der Videobeschreibung haben. Schaut auf handverband.de, da findet ihr es dann schon, klickt euch da zur Kampagne durch. Da gibt es noch jede Menge andere Hinweise und so weiter, was man da alles machen kann, um die Kampagne zu fördern. Da findet ihr auf jeden Fall auch die Banner, verlinkt die Seite cannabisfakten.de. Und wir haben ja außerdem bei der letzten Ausgabe, hier bei der richtigen Ausgabe, schon angekündigt, dass wir jetzt Großplakate rausbringen für die Werbung, für die Seite cannabisfakten.de. Und die haben wir tatsächlich jetzt in etlichen Städten hängen gehabt. Ein paar von diesen Megalights auch, aber eben auch ganz viele normale große Werbeplakate. Mittel ganz viele, auf jeden Fall waren sie gut gestreut in vielen deutschen Städten. Wir haben natürlich nicht das Budget gehabt, jetzt irgendwie wirklich vollflächig alles damit voll zu pflastern, aber immerhin ein paar davon waren unterwegs und haben auch ein paar schöne Bilder von. Ja, und diese Plakate, wir haben da zwei Motive gewählt, so ähnlich findet ihr die auch auf Postkarten, die wir im DHV-Shop haben und anbieten. Auch das eine gute Möglichkeit, die Message weiter zu verbreiten. Schaut mal rein in den DHV-Shop, gibt es auch noch Flyer und so. Also Cannabis-Fakten verbreiten, wie verrückt. Und als nächste Werbemaßnahme, nachdem die Großplakate jetzt erledigt sind, machen wir noch Online-Werbung. Da haben wir noch ordentlich Budget am Start, um da jetzt nochmal schön auch ganz gezielt die Gruppen zu erreichen, die tendenziell eher noch skeptisch gegenüber der Legalisierung eingestellt sind. Frauen, ältere Menschen, Konservative, das sind so die, wo es relativ klar einzugrenzen ist sozusagen und die man ja auch bei Online-Werbung ganz gut erreichen kann. So viel dazu. Jetzt nochmal ein kleiner Vorschau für nächste Woche. Nächste Woche werde ich hier in den DHV-News Legalisierung berichten können, weil zusammen mit den Präsidentschaftswahlen am Dienstag in den USA gibt es auch Volksabstimmungen in 4 US-Staaten zur Legalisierung von Cannabis. Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass zumindest einige von denen durchgehen. Endlich geht mal wieder was vorwärts. Lange haben wir darauf gewartet, dass ja nicht so allzu oft in den USA dieser Turnus der Volksabstimmungen. Nächste Woche ist es wieder soweit und die legalisierte Weltbevölkerung wird wachsen. Also nächste Ausgabe der DHV-News wird auch spannend. Und die Details zu den jeweiligen Regelungen erzähle ich euch dann, wenn sie durchgegangen sind. Gibt es da Eigenanbau, gibt es keinen Eigenanbau und so weiter. Da gehe ich dann nächste Woche drauf ein. Und vielleicht gibt es ja dann die DHV-News nächste Woche auch wieder auf YouTube. Ja, ansonsten müsst ihr halt mal suchen auf Vimeo, auf unserer Homepage und so weiter. dann findet ihr auf jeden Fall die News. Und damit bin ich auch schon gleich beim nächsten Thema, YouTube versus DHV. Ja, die meisten von euch haben ja jetzt schon mitbekommen, dass da irgendwas im Busch ist. Die KI von YouTube strikt uns wie verrückt, insbesondere jetzt die Quellen in unserer Videobeschreibung. Früher hat man mal eher Probleme mit Altersbeschränkungen, dass sie gesagt haben, oh, die DHV-News, die sind aber jugendgefährdend, die sind erst ab 18 und sofort sind unsere Reichweiten zusammengebrochen. Nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen. Da ändert sich dann bei YouTube irgendwas in der Ausspielung und zack, verlieren wir zehntausende Zuschauer. Jetzt haben wir eher das Problem, dass die KI Quellen aus unserer Videobeschreibung einfach rauslöscht und wir auch noch einen Strike dafür kriegen, was bei der Altersbeschränkung nicht der Fall ist. 4 solche Strikes und der Kanal ist komplett gelöscht und schon 2 davon reichen aus, damit wir keine Videos hochladen können, was ihr in den letzten Wochen jetzt schon mehrfach erlebt habt. Da geht es um externe Quellen wie von Normal zum Beispiel, unserer Schwesterorganisation, Partnerorganisation in den USA oder einem Magazin wie dem Vice Magazin. Und einige Quellen auch intern von unserer Seite, wo unsere Artikel verlinkt sind. Einmal sogar zur Tonspur der DHV-News, den wir auch als Podcast nur als Tonspur anbieten. Da hat die KI dann die Tonspur weggestrikt. Oder auch Links zum DHV-Shop und zum DHV-Beitrittsformular. Leute, die KI, die Algorithmen von YouTube, möchte nicht, dass ihr Mitglied beim Handverband werdet. Die striken uns die Links zum Beitrittsformular aus den Videobeschreibungen raus. Jetzt erst recht würde ich sagen, jetzt ist Zeit, dass ihr DHV-Mitglied werdet, wenn ihr das noch nicht seid. Unterstützt uns, arme kleine Kanalleute und Legalisierungstruppe gegen den Giganten YouTube und den Algorithmus. Werdet Mitglied beim Handverband. Den Link findet ihr nicht in der Videobeschreibung, aber auf handverband.de. Und ich bin gespannt, wie viele von euch da jetzt sich anmelden und hinter uns stehen. Zu den Tipps, die so kommen, noch 2 Anmerkungen. Der eine, der häufiger kommt, ist, ja, haltet euch halt an die Regeln von YouTube. Dürft ihr halt nicht gegen die Community-Regeln verstoßen. Ja, tun wir nicht. Ja, wir haben damit nichts am Hut. Diese Strikes sind alle verteilt worden wegen Verstoß gegen die Richtlinien zum Verkauf gesetzlich beschränkter Güter. Jeder einzelne Strike. Und damit haben wir ja nun wirklich nichts zu tun. Wir verkaufen keine gesetzlich beschränkten Güter. Wir verlinken auch keine Händler, die gesetzlich beschränkte Güter verkaufen. Also es geht gar nicht explizit um die Drogenrichtlinien, sondern halt diese allgemein schwammige Geschichte. Überhaupt sind diese beiden Links, die ich eben erwähnt habe, unser Shop und unser Beitrittsformular, sind die einzigen Seiten, die bis jetzt gestrikt wurden, wo überhaupt mal irgendwas kaufen kann, sozusagen irgendwas bezahlen kann. Alles andere sind einfach nur Artikel, also völliger Unsinn. Wir halten uns an die Regeln und jedes Mal, wenn dann der YouTube-Support, wenn die Menschen dann da drauf gucken, machen die Strikes auch wieder weg, muss ich hier auch mal sagen. Ja, der menschliche Support ist da soweit in Ordnung. Wenn die dann irgendwann mal dazu kommen, das ganze Gestrike von der KI zu prüfen, dann sind wir auch fein raus. Wir haben quasi bis jetzt verbrieft von denen, wir haben noch keinen Strike gerechtfertigt erhalten. Ist also wirklich nur ein Kampf Mensch gegen Maschine. Die Menschen können nicht mehr so schnell aufräumen, wenn die Algorithmen bei uns wieder randaliert haben. Das ist im Prinzip das Problem. Und der zweite Tipp, der dann kommt, ist da, wäre zielführend, nämlich nehmt einfach alle Links aus der Videobeschreibung raus. Das ist natürlich tatsächlich eine Option, dann würde im Prinzip zumindest jetzt erstmal in der Videobeschreibung selbst die KI nichts mehr finden, was sie da wegstriken könnte. Abgesehen davon, dass noch andere Strikes natürlich möglich sind für ganze Videos, die dann gesperrt werden oder so. Aber die Videobeschreibungslinks wären dann erstmal raus aus dem Spiel. Aber trotzdem, soll man das wirklich machen? Ja, soll man wirklich uns selbst zensieren, vorauseilend gehorsam, weil wir wissen, da kommt dann wieder die KI von YouTube an und löscht uns alles weg. Für mich ist das ein wesentlicher Verstoß gegen die Informations- und Meinungsfreiheit, dass wir da nicht die Quellen nennen dürfen, die hier in den News eine Rolle gespielt haben, woher ich meine Informationen habe, wo ihr weiterlesen könnt. Für weitere Details, die ich hier weggelassen habe. Ich möchte diese Links in der Videobeschreibung drin haben und ich verstoße damit gegen keine Regeln und ich möchte, dass das gegenüber YouTube durchgesetzt wird. Das ist für mich eine Frage von Menschen- und Bürgerrechten sozusagen. Und man kann auch nicht nur damit kommen, von wegen, ja, ist halt hier ein Privatunternehmen, die haben ihre eigenen Hausregeln. Wenn ein Konzern so mächtig ist und ein Meinungsmarkt dermaßen beherrscht, wie das hier der Fall ist, dann können die nicht einfach völlig willkürlich agieren. Es gab auch schon Urteile dagegen und so weiter. Und da kommt ja noch dazu, dass es ja nicht Zufall ist, dass wir hier mit reingeraten. Die haben zwar jetzt nichts gegen uns persönlich als Handverband, aber gegen das Thema. Der Bierbrauerverband oder so, ja, würde ja eben solche Zeugs eben nicht kriegen, selbst wenn die zu einem Shop verlinken würden, wo Bier verkauft wird. Ja. Und bei uns geht es nur um Quellen, wo irgendwo Marihuana oder so in der URL drin steht und zack, kriegen wir einen Strike. Sehe ich überhaupt nicht ein. Gehört zu unserer Aufgabe, zu kämpfen gegen jede Art von Diskriminierung von Hanf. Und das ist in dem Fall der Fall. Deswegen gehen wir da ein bisschen andere Wege. Wir berichten über das, was uns hier passiert. Wir haben auch letzte Wochenende über schon auf den sozialen Medien einiges davon berichtet und ihr habt uns super supportet an der Stelle, muss ich jetzt auch nochmal mich für bedanken. Ihr habt unsere Nachrichten dazu geliked, retweetet und schön immer den YouTube-Support da markiert und so weiter. Und tatsächlich ging es danach auch recht schnell. Am Dienstag haben die Menschen dann bei YouTube alle Strikes abgeräumt. Ja, wir hatten wieder einen blanken Kanal, völlig frei von Problemen. Und dachten, ja, ist erstmal gut. Und am nächsten Tag kam die KI wieder an und hat genau dieselben Links wieder weggestrikt. Ja, also wieder DHV-Shop und Beitrittsformular und hat mal wieder eine Verwarnung. Ja. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal alle anderen Videos ausgestellt, ja, auf privat gestellt. Dann können wir in dem Moment jetzt keine Strikes kriegen. Und so könnt ihr live miterleben sozusagen den Kampf Mensch gegen Maschine bei YouTube. Immer wenn wir einen Strike haben, dann können wir noch veröffentlichen. Einer ist okay, dann können wir die News hier noch online packen. Aber dann machen wir alle anderen Videos aus. Dann können wir sicher sein, wir können eben am Freitag die News noch machen. Und wenn dann alle anderen Videos wieder da sind, dann wisst ihr, ah, okay, die Menschen bei YouTube haben wieder die Oberhand. Die haben die Strikes aufgeräumt. Und immer wenn die Videos wieder weg sind, wisst ihr, ah, jetzt ist die KI wieder am Zug. Und ich schreibe euch auf die DHV-Seite die Links, die da gestrikt werden. Dann könnt ihr auch da nachvollziehen, was da und wann das da passiert und wie reagiert wird und so weiter. Mit Medien habe ich auch schon über die ganze Geschichte gesprochen. Mal gucken, wie das weitergeht. Und mit dem Anwalt habe ich auch schon über die ganze Geschichte gesprochen. Aber mir ist natürlich am liebsten eigentlich, wenn tatsächlich die Menschen die Oberhand bei YouTube gewinnen, dann ist im Prinzip die Sache auch schon wieder gut, weil die sehen eben, wir machen hier nichts Illegales, wir promoten noch nicht mal Konsum oder irgendwas, ja, wie in vielen anderen Kanälen. Wir verherrlichen keine Drogen wie irgendwelche Rapper oder so. Hier geht es um Politik, hier geht es um Information und ich bin auch der Meinung, dass wir es objektiv machen und wir haben es verdient, dass unsere Quellen in unserer Videobeschreibung stehen bleiben. So viel dazu jetzt erstmal. Habe ich alles Wichtige jetzt gesagt hier? Ja, vielleicht nochmal, dass es auch bei YouTube Corona-bedingt scheinbar ist im Team, ja, dass sie da auch mit der Pandemie irgendwie klarkommen müssen. Homeoffice, was weiß ich, Online-Zugang zu der Klickerei, dass sie das dann von zu Hause auch machen können. Also scheint eine Rolle zu spielen. Ja, und damit habe ich es jetzt. Ja, wisst ihr Bescheid, was hier los ist? Irgendwie YouTube ist nicht komplett gegen uns, nur ein Teil von YouTube, nur die Algorithmen, wobei sie die natürlich vielleicht auch ein bisschen wieder runterfahren könnten, wenn gerade keiner zu Hause ist, der auf die aufpasst. Jetzt aber nächstes großes Thema, Showdown im Bundestag. Da sind jetzt alle offenen Anträge abgeräumt worden, die da teilweise schon seit Jahren rumliegen sozusagen, bearbeitet werden, die irgendwann mal eine Anhörung hatten, dann wieder liegen geblieben sind. Das betrifft das grüne Cannabiskontrollgesetz, den Entkriminalisierungsantrag der Linken, den Modellprojektantrag der FDP und einen Antrag, dass Cannabis zum Exportschlager werden soll. Die AfD hat noch einen komischen Medizinantrag gebracht. Und die wurden jetzt alle abgeschlossen, alle abgelehnt, wie es auch zu erwarten war. Insofern gibt es keine riesengroßen Überraschungen von wegen, der Bundestag hat jetzt doch Cannabis legalisiert oder so. Aber ein Punkt ist noch neu eingebracht worden, und zwar ein Antrag der Linken zum Thema Führerschein. Und der ist klar übrigens inspiriert von der DHV-Kampagne Klarer Kopf, klare Regeln. Auch schon wieder eine Weile her. Wir haben uns da viel Mühe gegeben, das Ganze wissenschaftlich auseinander zu dröseln und zu begründen und so weiter. Und davon findet sich einiges tatsächlich wieder in dem grünen Antrag. Insofern, da hat sich unsere Vorarbeit gelohnt, aber es dauert manchmal ganz schön lange, bis es dann auch wirklich Früchte trägt. Aber jetzt zur Debatte. Die haben also im Prinzip quer durcheinander debattiert, über alle Anträge auf einmal sozusagen nochmal ihren Standpunkt dargestellt. Und mir ist dabei aufgefallen, dass tatsächlich die Legalizer-Leute, Grüne, FDP, Linke und SPD, die da vorgetreten sind, waren auch alles Legalizer. Die waren engagiert bei der Sache und haben auch teilweise tolle Reden gehalten. Und die Repressionisten sozusagen, die nichts verändern wollen, die waren deutlich weniger motiviert bei der Sache. Und wir fangen an mit Stefan Pilsinger von der CDU-CSU.
Wer Cannabis aus nicht medizinischen Gründen konsumiert, wer Cannabis missbraucht, der begibt sich in eine gesundheitliche Gefahr. Insbesondere bei jungen Menschen sind das gravierende Risiken in der Entwicklung. Zu nennen sind hier psychische und psychosoziale Störungen wie zum Beispiel schizophrene Psychosen, aber auch organmedizinische Auswirkungen wie Herz-Kreislauf-Folgeerkrankungen sowie neurokognitive Beeinträchtigungen wie die Beeinträchtigung der Lern-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen. Deshalb kommen immer mehr Kinderpsychiater und Kinderpsychologen und Suchtexperten im angloamerikanischen Sprachraum zu der Überzeugung, dass Cannabismissbrauch gerade im Kindes- und Jugendalter vermieden werden sollte und dem Jugendschutz eine zentrale Bedeutung beigemessen werden muss.
Ja, der ist natürlich auch weiter für Repression. Ich erspare euch jetzt das Weitere, sonst schlaft ihr mir hier ein, bevor die Sendung zu Ende ist. Interessant ist aber noch ein Ausschnitt aus seiner Rede.
Schon jetzt aber ist klar, dass Ärzte, Patienten und Industrie trotz der Gesetzesänderung im März 2017 immer wieder auf große Hürden in der Verschreibung, Erstattung und Herstellung von Cannabinoid-Arzneimitteln stoßen. Ein einheitlicher Rechtsrahmen und eine vereinfachte Verordnungsfähigkeit von Cannabinoiden können hier Abhilfe schaffen. Auch über innovative Darreichungsformen von Cannabinoid-Arzneimitteln könnte man nachdenken. Gleichzeitig braucht es weitere Forschung, um die Potenziale von Cannabinoiden noch besser zu verstehen und auszuschöpfen zu können. Neben dieser möglichen Nachjustierung sehe ich aus dem Handlungsbedarf bezüglich CBD. Der Markt von der Herstellung bis zum Vertrieb von CBD-Produkten ist nicht reguliert und bewegt sich nicht in einem rechtlich guten Bereich, sondern in einem Graubereich. Hier wäre es sinnvoll, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, um den Umgang mit CBD besser und vor allem sicherer zu machen.
Okay, also der will tatsächlich die Verschreibung von Cannabis als Medizin vereinfachen, verbessern und CBD regulieren. Das ist natürlich auch besonders interessant in Zeiten, wo von der EU auf einmal das Signal kommt, dass CBD als Rauschmittel, Rauschgift eingestuft werden soll, verboten werden soll und so weiter. Pilsinger will CBD regulieren. Wunderbar, finden wir gut, sind wir dabei. Die AfD schickt Detlef Spangenberg ins Rennen. Und von dem geben wir euch ein Best-of ohne weiteren Kommentar.
Bei häufiger und gewohnheitsmäßiger Anwendung lässt die Wirkung nach. Und das ist das Problem. So werden Dosis und die Häufigkeit der Einnahme zumeist stark gesteigert. Der Irrtum, dem sowohl der Gesetzentwurf der Grünen wie auch der FDP zugrunde liegt, ist, dass angenommen wird, der Schwarzmarkt, also illegale Einfuhr, Handel, Gebrauch, verschwende mit der Einführung eines legalen Marktes. Kanada zum Beispiel, an dem sich ja einige offenbar ausrichten, hat festgestellt, dass nichts passiert ist, der Konsumbedarf ist geblieben. Es war nur ein verbotener Markt, der bedrängt wurde, aber nicht verdrängt wurde. Legalisierung. Wirkungsvoller Gesundheitsschutz ist nur über die gänzliche Ablehnung von jeglichem Drogengebrauch. Nahezu abenteuerlich, muss ich sagen, ist die Erklärung in der Begründung zum Grüngesetzentwurf, in dem illegal gehandelten Cannabis seien häufig schädliche Beimengungen von Stoffen enthalten. Und darum müsse man einen legalen Markt schaffen, um die Drogen auf ihre Güte- und Wirkstoffkonzentration überprüfen zu können. Das würde ja heißen, dass man sich für die Legalisierung aller verbotenen Drogen ausspricht, da dieses Problem der Verunreinigung bei allen Drogen auch vorkommt. Also können Sie auch alle erlauben, damit Sie es anschließend schön kontrollieren können. Es ist natürlich eine Frage, ob die Gesellschaft und besonders dem Gesundheitsschutz, ob sie da einen Dienst erweisen würden, wenn zu den legalen Drogen, die wir ja schon haben, also noch weitere legale Drogen hinzukommen, also in dem Fall ja auch Alkohol oder Tabak.
Spannend dann Dirk Heidenblut von der SPD. Die hat natürlich grundsätzlich den schwierigsten Job. Die Unionsleute und die AfDler, die konnten einfach irgendwas rumschwurbeln, dass sie dagegen sind und so. Wird sowieso abgelehnt, interessiert keinen. Die engagierten Kämpfer dafür. Aber die SPDler, die Fachleute sind ja alle für Legalisierung. Die würden alle am liebsten sofort zustimmen und so weiter. aber machen das irgendwie nicht, ja, weil ja, kommt jetzt. Ja, aber Heidenblut fängt erstmal damit an, dass er dafür ist.
Ich will zunächst einmal vorwegschicken. Ich persönlich bin ein absoluter Befürworter einer kontrollierten Abgabe. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, in der SPD unter der guten Vorbereitung, ich will das hier ausdrücklich sagen, um mich nicht mit völlig fremden Federn zu schmücken, des Kollegen Burkhard Blinert, mein Vorgänger im Drogenbereich, der leider ausgeschieden ist aus dem Bundestag, und unter tätiger Mithilfe unserer Patientenfürsprecherin, der Martina, dass es gelungen ist, endlich ein Positionspapier hinzukriegen, mit dem wir uns als SPD auf eine klare Linie festgelegt haben und vor allen Dingen auch gesagt haben, wir wollen raus aus der Verbotspolitik, die nämlich am Ende schadet und nicht nützt. Und das ist genau das, was die Vorredner nicht verstanden haben. Natürlich ist die Verbotspolitik eben nicht ein Nutzen für die Gesundheit. Und natürlich muss man darauf gucken, dass Zusatzstoffe zugesetzt werden und noch mehr Schäden entstehen. Und als Gesundheitspolitiker müssen wir das vermeiden. Und das vermeidet auch die kontrollierte Abgabe. Da haben wir nämlich in der Hand, was die Menschen bekommen.
Und hier kommt jetzt die Begründung von Dirk Heidenblut, warum die SPD jetzt gegen insbesondere das grüne Cannabiskontrollgesetz stimmt.
Fragen. Ganz klar, Kinder- und Jugendschutz und Gesundheitsschutz ist verbunden mit kontrollierter Abgabe und ist kein Gegensatz zur kontrollierten Abgabe. Aber wir wollen halt zunächst über Modellprojekte klären, in welche Richtung das gehen soll, weil wir noch nicht glauben, dass sozusagen, ja, das seht ihr anders, aber der Weg, den ihr gefunden habt, der goldene Weg ist. Also wir können nicht zustimmen schon aus unserem eigenen Petitum heraus, denn wir wollen erst Modellprojekte, und wir können nicht zustimmen, weil wir durchaus uns an die Koalitionsdisziplin halten und natürlich bei solchen Sachen mit den Partnern gemeinsam gehen. Da müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit leisten, habe ich heute wieder festgestellt.
Ja, also das ist eine schwierige Situation für die SPDler. Drei insgesamt durften reden, alle für die Legalisierung. Nur die Begründung, dass jetzt der Koalitionspartner das Problem ist, wird im Prinzip von der eigenen Fraktion konterkariert. Das ist nämlich so, dass gerade erst die Regierung eine Antwort gegeben hat, Gesundheitsministerium, auf eine Anfrage von Nima Mofassat von den Linken, was da mit dem Positionspapier der SPD-Fraktion passiert ist. Die haben ja Anfang 2020 beschlossen, dass sie grundsätzlich für Legalisierung sind, im ersten Schritt ein Modellprojekt machen wollen, die Konsumenten entkriminalisieren wollen, alles beschlossen in der SPD-Fraktion. Und da hat Mofassat nachgefragt, ja und, was ist da passiert? Gab es irgendwelche Diskussionen? Und die Antwort war, nö, die SPD-Fraktion hat das Thema wohl aufgegeben, ruhen lassen. Die sind jedenfalls nie in der Koalitionsrunde offiziell angekommen und wollten mit uns darüber diskutieren. Das war die Antwort, ja. Und insofern ist natürlich das ein bisschen kaum zu ertragen oder zu schlucken für uns jetzt, dass die SPDler sagen, ja, liegt am Koalitionspartner, wir können da jetzt leider nicht mitstimmen, wenn sie noch nicht mal versucht haben, offiziell mit denen irgendwie drüber zu reden. Ja, hätten sie wenigstens ein Nein abholen können offiziell, dann könnte das Gesundheitsministerium auch nicht so einen Blödsinn erzählen von wegen, ja, nö, SPD will das ja gar nicht. Ja, und das ist natürlich dann besonders schwer für die Leute, die da am Thema arbeiten, wie Dirk Heidenblut, aber auch die anderen Kollegen. Die haben nämlich wirklich gute Arbeit gemacht, bis hin zu dem Beschluss überhaupt der Fraktion. Aber dann kommt halt so ein Novabo an und sagt, ja, nö, ich kann mit der Situation ganz gut leben, wie sie ist. Ja, und dann passiert halt nichts und ja, dann brauchen wir auch die SPD halt nicht. Gut, kommen wir jetzt zu den Legalizern wieder und zu Herrn Wieland Schillenburg von der FDP.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der Union und von der SPD. Kommen Sie aus dem Beton. Sehen Sie endlich mal ein, dass die Cannabispolitik in Deutschland gescheitert ist. Seit Jahrzehnten ist der Besitz von Cannabis strafbar und trotzdem haben wir Millionen von Konsumenten. Und diese Konsumenten schicken Sie auf den, Sie auch, Sie schicken ihn auf den Schwarzmarkt. Und was passiert da? Da passieren drei schlimme Dinge. Erstens, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte werden damit beschäftigt. Über 100.000 Verfahren pro Jahr. Diese Ressourcen würde ich lieber ganz anders ausgeben, zum Beispiel zur Verfolgung von Einbrechern. Da wären Sie viel besser aufgehoben. Ich bin der Meinung, ich habe mehr Angst vor Einbrechern als davor, dass mein Nachbar kifft. Lassen Sie uns das ändern. Der zweite Punkt. Der Staat verzichtet auf mindestens 1 Milliarde Euro. Der Schwarzmarkt macht viel. Nur eins macht er nicht, Steuern zahlen. Meine Damen und Herren, wenn wir den Staatsmarkt zumindest reduzieren, haben wir auch mehr Einnahmen als Staat. Und der dritte Punkt. Der dritte Punkt, das ist der wichtigste. Die Menschen, die Sie auf den Schwarzmarkt schicken, die schicken Sie dorthin, wo es unkontrollierte Qualität gibt, wo wir nicht wissen, wie viel THC da drin ist, wie viel nicht wissen, welche Beimengungen dabei sind. Ich verstehe es überhaupt nicht. Überall reden wir von Qualität. Nur hier schicken Sie die Menschen auf den Schwarzmarkt. Das passt, finde ich, überhaupt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir als FDP in eine goldene Brücke gebaut mit dem Antrag auf Modellprojekte. Sie wissen vielleicht, wir sind dafür, sofort die kontrollierte Abgabe an Erwachsene durchzuführen. Aber um ihr eine Chance zu geben, haben wir gesagt, lassen Sie uns Modellprojekte machen. Wir sind bereit, unsere Auffassung der wissenschaftlichen Überprüfung zu unterwerfen. Machen Sie das auch. Die SPD hat ja nun schon ein bisschen vom Baum der Erkenntnis gelutscht und am Februar beschlossen, Sie wollen auch Modellprojekte. Gute Vorlage, Herr Heidenbuth. Stimmen Sie unserem Antrag zu, dann können Sie den Fraktionsbeschluss direkt umsetzen. Vorschlag von mir. Es ist die letzte Chance für Sie und auch für die Union, noch halbwegs gesichtswahrend aus dieser Sackgasse herauszukommen, in der Sie stecken. Wir haben allein beim Medizinalcannabis ein Vielfaches des Verbrauchers. Deshalb fordern wir als FDP eine drastische Ausweitung der deutschen Produktion bis auf 100 Tonnen. Damit würden wir unseren eigenen Bedarf decken und noch Überschüsse haben. Den würden wir gerne exportieren. Cannabis made in Germany könnte ein neues Markenzeichen deutscher Wirtschaft sein. Wir würden den Menschen auf der Welt helfen und wir bei uns Arbeitsplätze schaffen. In der Corona-Krise wichtiger denn je, stimmen Sie unserem Antrag zu. Exportnation Deutschland für Cannabis ist eine gute Zukunftsperspektive.
Übrigens, Grüne und Linke stimmen zusammen jeweils für ihre Anträge, also für das grüne Cannabiskontrollgesetz zur Legalisierung, für den FDP-Antrag zur Entkriminalisierung der Konsumenten. Die FDP hat aber da nicht mitgezogen. Die hat da für keinen der beiden Anträge und auch nicht für den Gesetzentwurf gestimmt. Grüne und Linke haben aber auch für den FDP-Antrag für Modellprojekte gestimmt. Also insofern hat die FDP da eine etwas andere Strategie gefahren. Nicht grundsätzlich mit ihrer Zustimmung gezeigt, dass sie grundsätzlich dafür ist, sondern irgendwelche Details dann gehabt, wo sie gesagt haben, wollen wir nicht. Hier nochmal die Begründung dafür.
Und deshalb können wir den Anträgen der Linken und der Grünen nicht zustimmen. Die Linken machen sich sehr einfach. Sie machen keine kontrollierte Abgabe, also schlicht einfach eine Verringerung der Strafbarkeit. Das führt zu nichts anderem. Wer freut sich darüber? Der Schwarzmarkt. Das wollen wir nicht. Bei den Grünen ist es ein bisschen anders. Ihre Zielrichtung ist richtig. Aber ja, der Titel ist sehr ehrlich und verräterisch. Cannabis-Kontrollgesetz. Und prompt ist dieses Gesetz voller Regulierungen, die ganze Sache behindert. Wir wollen nicht die ausgeufernden Berichtspflichten, die Sie einführen. Sie schrecken den Menschen ab, mit Cannabis zu handeln und Cannabis zu produzieren. Wir wollen es den Menschen einfach machen, das zu produzieren. Und wir halten es auch für falsch, das Verbot gentechnischer Herstellung. Wieso kann man Cannabis nicht auch gentechnisch herstellen? Kurz gesagt, meine Damen und Herren, wir wollen kein Cannabis-Kontrollgesetz, wir wollen ein Cannabis-Freiheitsgesetz.
So, und jetzt Nima Mofassat von den Linken. Best of.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Cannabis ist kein Brokkoli, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Auf diesem Niveau argumentieren Drogenbeauftragte der Bundesregierung, wenn sie gefragt werden, warum Cannabis verboten ist. Sie haben keine Argumente mehr für ihre Verbotspolitik und deshalb ist es an der Zeit für eine neue Cannabispolitik in diesem Land. Für ein Ende der Verbotspolitik gibt es viele gute Argumente. Ich möchte Ihnen heute drei Stück nennen. Erstens, wenn ich hier in meiner Tasche ein paar Gramm Cannabis hätte, dann wüsste ich nicht, ob das so heftig wirkt wie eine Flasche Schnaps oder so harmlos ist wie ein Radler. Denn auf dem Schwarzmarkt wissen wir nicht, welchen THC-Gehalt wir kaufen. Wir wissen nicht, ob da Blei oder Haarspray drin ist. Das Verbot gefährdet die Gesundheit der Konsumenten, weil sie nicht wissen, was sie auf dem Schwarzmarkt bekommen. Eine Legalisierung ist ein echter Beitrag zum Gesundheitsschutz. Zweitens. Wir haben einen Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, die Selbstbestimmung. Wir dürfen selbst über unser Leben entscheiden. Deshalb darf man Zigaretten rauchen, obwohl jedes Jahr 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums sterben. An den Folgen von Cannabis ist bisher niemand gestorben. Null Tote durch Cannabis. Das Selbstbestimmungsgebot gebietet, Cannabis zu legalisieren. Drittens, das Cannabisverbot ist krachend gescheitert. Es verhindert nicht, dass Menschen Cannabis konsumieren. In jedem Pusemuckeldorf in Deutschland kriegen sie Cannabis. Bis zu 4 Millionen Menschen konsumieren Cannabis. Wenn ein Verbot die Gesundheit gefährdet, die Selbstbestimmung verletzt und dann noch nicht mal funktioniert in der Praxis, ja, dann muss es logischerweise weg. Die einen trinken ein Feierabendbier, die anderen rauchen ein Feierabendjoint. Was ist das Problem? Jetzt haben Sie eine Präventionskampagne gestartet, Frau Ludwig. Ich finde es richtig, Jugendliche über die Gefahren von Drogen aufzuklären. Aber Aufklärung funktioniert nicht, wenn man den Menschen Angst macht. Jährlich werden 12.000 Jugendliche im Zusammenhang mit illegalen Drogen verurteilt. Was soll das für eine Prävention sein? Vor allem aber bedeutet Neustart in der Drogenpolitik, Cannabis endlich zu legalisieren, und zwar staatlich reguliert mit klaren Anbau- und Verkaufsregeln. Und deshalb werden wir als Linke heute dem Gesetzentwurf der Grünen zustimmen, auch wenn wir Kritik haben, denn wir als Linke wollen ein eher nicht profitorientiertes Modell in Form von Cannabis Social Clubs. Weil es hier jedoch im Hause bisher keine Mehrheit für eine Legalisierung von Cannabis gibt, haben wir als Linke einen Antrag für eine Entkriminalisierung gestellt. Wir wollen damit eine Brücke bauen für alle, die zwar eine andere Drogenpolitik wollen, aber noch nicht so weit sind, für die Legalisierung zu sein. Liebe SPD-Fraktion, Sie haben ja im Februar ein ganz gutes Positionspapier verabschiedet, in welchem Sie die Entkriminalisierung gefordert haben. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage von mir hat jetzt die Bundesregierung gesagt, sie würden die Forderungen in ihrem Papier gar nicht mehr verfolgen. Sie können heute zeigen, dass Sie Ihr Positionspapier ernst nehmen, indem Sie unserem Antrag zustimmen. Und Richtung FDP sage ich, Sie inszenieren sich ja als Legalisierungsbefürworter. Aber im Gesundheitsausschuss, und das haben Sie heute auch wieder angekündigt, haben Sie gegen unseren Antrag gestimmt. Sie können doch nicht ernsthaft wollen, dass Cannabiskonsumenten in diesem Land weiter bestraft werden. Hier gibt es im Wesentlichen zwei Probleme. Erstens ist der aktuelle THC-Grenzwert im Straßenverkehr so niedrig, dass er Tage nach dem letzten Konsum noch überschritten werden kann, obwohl wissenschaftlich bewiesen gar keine Rauschwirkung mehr vorliegt. Selbst der Deutsche Verkehrsgerichtstag und die Grenzwertkommission des Bundesverkehrsministeriums, beides nun wirklich keine Cannabis-Lobby-Organisation, sagen, so geht es nicht weiter. Und zweitens kann die Fahrerlaubnis auch entzogen werden, wenn man mit Cannabis in der Tasche erwischt wird, ohne dass man überhaupt Auto fuhr. Ja, das ist in etwa so, als ob man mit ein paar Flaschen Bier spazieren geht, angehalten wird und der Führerschein weggenommen wird und damit möglicherweise man auch noch seinen Job verliert. Es ist Zeit, diese Ungerechtigkeiten endlich zu beenden.
Und Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen, noch ein Best-of.
Unser grünes Cannabiskontrollgesetz sorgt für echte Qualitätskontrollen, wirksamen Jugendschutz und greifbare Hilfsangebote für Menschen mit problematischem Konsum. Niemand stirbt an pflanzlichem Cannabis. Anders aber sieht das bei synthetischen Cannabinoiden aus, die immer wieder als Ausweichmittel konsumiert werden. Auch auf dem Schwarzmarkt werden dem Cannabis synthetische Cannabinoide beigesetzt. Und das ohne das Wissen der Konsumierenden. Das ist gefährlich. Schauen Sie in den Evaluationsbericht des neuen Psychoaktive-Stoffe-Gesetzes. Da steht es schwarz auf weiß. Die Prohibition schadet. Die Zauberwörter hier heißen doch Schadensminimierung und Harm Reduction. Die Kriminalisierung aber, die verhindert den Jugendschutz. Sie steht der Prävention im Weg. Das ist doch falsch. Das kann man doch nicht wollen. Und die Einnahmen aus der Cannabissteuer, die könnten wir für bessere Prävention einsetzen. Steuereinnahmen und Entlastung von Polizei und Justiz bringen zusammen geschätzt 2 Milliarden Euro jährlich. Das würde doch Sinn machen, oder? Vor fast genau 2 Jahren wurde in Kanada Cannabis legalisiert. Die Regelungen dort sind so nah an unserem grünen Cannabiskontrollgesetz, dass nicht auszuschließen ist, dass Justin Trudeau und seine BeraterInnen ursprünglich mal einen Blick auf unseren Vorschlag geworfen haben. Und dazu gehört auch die Begrenzung der Besitzmenge auf 30 Gramm. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass gerade die FDP diese Menge halbieren möchte. Denn in Kanada zeigt sich, die kontrollierte Abgabe ist ein Erfolg. Die offiziellen Zahlen nach der Freigabe in Kanada zeigen, dass sich die Altersgruppe 45 plus nun immer mal statt eines Feierabendbiers einen Feierabendjoint oder, weil tabakfrei, einen Cookie genehmigt. Unter Minderjährigen aber, und das ist hochrelevant, unter Minderjährigen aber sinkt die Anzahl der Konsumentinnen durch den erschwerten Zugang zu Cannabis. Diese Zahlen können wir uns gern mal gemeinsam angucken, weil da werden immer falsche Dinge behauptet. Gerade bei den ärztlichen Kolleginnen, Kollege Pilsinger unter anderem, kann ich nicht verstehen, dass die Union sich aus ideologischen Gründen weigert, einem Gesetz zuzustimmen, das den Jugend- und Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt stellt. Es ist Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Gesetze der Realität anzupassen. Seit Jahren ist klar, die Prohibition ist gescheitert. Die Prohibition schadet. Das Verbot von Cannabis ist nicht nur unverhältnismäßig, es ist gefährlich. Und wenn Sie heute nicht zustimmen, dann bin ich ganz sicher, dass unsere jüngeren NachfolgerInnen das tun werden. Ich versichere Ihnen für Bündnis 90 Die Grünen, wir bleiben dran, bis sich hier die Vernunft durchsetzt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Käppel-Gonter. Nachdem einige Rednerinnen und Redner hier die Situation genutzt haben, um für die Braukunst zu werben, möchte ich darauf hinweisen, es gibt nicht nur Bier, sondern auch Wein.
Ein paar nicht erwartete Infos kamen ja doch rüber bei der Diskussion, wie eben gesagt beim Herrn Pilsinger mit seinem CBD-Thema auf einmal. Und ein weiteres interessantes Thema kam noch von einem CDU-Redner, nämlich Gero Stohr-Johann.
Ich möchte eingehen nur noch auf die Empfehlung des Deutschen Verkehrsgerichtstages von 2018, wo ich auch schon einige Male dabei war. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass der 2018 festgestellt wurde in einer Arbeitsgruppe, dass die Fahrtauglichkeit erst ab einem THC-Wert von 3 Nanogramm die Fahrtauglichkeit eingeschränkt ist. 1 Nanogramm, 3 Nanogramm. Und wir haben jetzt also 3 Werte, 1, 3, 5 und 10. Und deswegen ist es gut, dass die Grenzwertkommission beim Bundesministerium für Verkehr zu diesem Thema im Dezember tagen wird. Die Grenzwertkommission beschäftigt sich mit der Einführung von Gefahrengrenzwerten im Straßenverkehr. Und deren Empfehlung ist für die Union Handlungsmaßstab. Und daran werden wir uns orientieren. Der Antrag von den Grünen, den werden wir ablehnen. Und der Antrag von der Fraktion Die Linke, der ja erstmalig hier diskutiert wird, den würden wir gerne im Verkehrsausschuss detailliert beraten. Herzlichen Dank.
Und das ist eben interessant. Die Grenzwertkommission tagt zum Thema Cannabis und Führerschein, THC-Grenzwerte im Dezember. Und die CDU will auf den Rat hören. Das passt zu den Vorstößen von Daniela Ludwig, die jetzt auch ein paar Mal gesagt hat, ja, Führerscheinrecht ist wirklich so eine Sache, das ist ungerecht, da müssen wir irgendwie ran. Und wer weiß, vielleicht passiert dann da ja doch noch was vor der Wahl. Und es gibt noch einen zweiten FDP-Redner, auch den kann ich euch nicht vorenthalten, auch wenn die Sendung hier ultra lang wird, aber der war auch interessant.
Denn es ist klar, das lernt jeder im Studium, Drogen sind schädlich, sind schlecht und der Klassiker ist Rauchen und Alkohol. Und im Gegensatz zu einem Pilsinger ist meine Erfahrung eine andere. Ich habe viel mehr Erkrankte gesehen mit Alkohol und viel mehr Erkrankte mit Rauchen gesehen als Menschen mit Cannabiskonsum. Denn Cannabis ist deutlich harmloser in den Zahlen. Das muss man sich klar machen. Und die Zahlen sprechen hier eine eindeutige Sprache. Und Herr Pilsinger sprach von seinen Erfahrungen mit Cannabiskonsumenten. Meine Erfahrungen damit sind eher positiv. Nicht nur Medizinalcannabis, sondern auch so habe ich viele Freunde, die Cannabis konsumieren, haben keine Probleme damit, können ganz normal leben und arbeiten. Und ich denke, jeder sollte selbstbestimmt entscheiden dürfen, ob er Cannabis will, rauchen will oder Alkohol konsumiert. Das ist unsere freie Gesellschaft.
Vielen Dank, Herr Kollege Ullmann. Ich empfehle übrigens auch meine schöne Scheurebe aus Alzey.
Das war Professor Dr. Andreas Ullmann von der FDP. Und jetzt kommt nochmal CDU/CSU Alexander Kraus, alter Bekannter in der Debatte, immer für ein markiges Wort gut.
Jetzt haben wir die Argumente gehört, alle kiffen doch. Das mag jetzt, wenn man sagt, also es gibt ja überall wird ja gekifft, an jeder Ecke gibt es was. Das mag für die Parteijugend der Linken und der Grünen der Regelfall sein. Aber ich kann mal sagen, für die Mehrzahl der jungen Leute in diesem Land ist es das nicht. 9 von 10 der Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren haben mit Cannabis nichts am Hut. Die wissen, dass man die Hände von den Drogen lässt. Also 9 von 10, die große Zahl der jungen Menschen, ist vernünftig. Und ich bin dankbar dafür, dass die klüger sind als manche hier im Haus. Zum zweiten Argument. Da sagen Sie, obwohl Cannabis seit Jahren verboten ist, gibt es weiterhin Drogenkonsumenten. Also müsste man es ja legalisieren. Ja, das ist so. Obwohl Cannabis seit Jahren verboten ist, gibt es weiteren Konsumenten. Aber Entschuldigung, seit Menschengedenken ist Mord verboten, seit Kain und Abel. Gibt es den aber trotzdem. Und es gibt, auch in den Innenstädten ist es verboten, schneller als 50 zu fahren. Und trotzdem passiert das jeden Tag in zig Fällen. Jetzt kam noch nie jemand von Ihnen auf die Idee, obwohl das wesentlich mehr Fälle sind übrigens im Verkehrsbereich, zu sagen, na dann lasst die Leute doch einfach fahren, dann machen wir die ganzen Verkehrsschilder weg, dadurch wären es dann sogar weniger, die rasen. Also da käme niemand auf die Idee. Hier in dem Fall tun Sie so, als ob es besser wäre. Also wenn man ein Verbotsschild wegnimmt, dann gibt es mehr, natürlich. Wenn ich leichter an Drogen rankomme, dann wird logischerweise mehr konsumiert. Das liegt in der Natur der Sache. Das macht man nicht. Das schädigt die Gesundheit.
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?
Ja, bitteschön.
Herr Kollege Kraus, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben jetzt viele Punkte gesagt, wo ich was zu sagen könnte. Einen Punkt kann ich hier wirklich nicht stehen lassen, weil er einfach wissenschaftlich falsch ist. Sie haben behauptet, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Und das ist wissenschaftlich vielfältig widerlegt. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung von 1994 zu Cannabis gesagt, dass die These der Einstiegsdroge überwiegend abgelehnt wird in der wissenschaftlichen Fachwelt. Die Studie von Dr. Dieter Kleiber, die der damalige Bundesgesundheitsminister Seehofer, CSU, in Auftrag gegeben hat, kam 1998 zum Schluss, dass die These, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, um sozusagen auf härtere Drogen wie auf Heroin umzusteigen, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht haltbar ist. Also sind Sie bereit, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zumindest mal Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen, oder wollen Sie weiterhin irgendwelchen Unsinn hier erzählen?
Also schauen Sie sich die Realität an, schauen Sie sich die Lebensläufe von diesen Drogenkranken an, gehen Sie bitte mal in die Drogenkliniken, dort werden Sie haufenweise solche Fälle finden, wo Cannabis die Einstiegsdroge war. Lassen Sie mich fortfahren. Wir brauchen also weiterhin klare Stoppzeichen, damit junge Menschen nicht in diesen Drogensumpf absinken, und dafür sind Verbote ganz gut geeignet. Das dritte Argument, was wir heute gehört haben, wird es legal, gibt es einen keinen Schwarzmarkt mehr. Auch hier kann ich nur sagen, wir können das doch am realen Erleben, was in Kanada passiert ist, nachverfolgen, ob das stimmt oder nicht. Die kanadische Regierung hat ja dort an der Gesundheit ihrer Bürger herum experimentiert und Cannabis legalisiert. Nicht einmal jeder dritte Konsument bezog Cannabis ausschließlich aus legalen Quellen. Die große Mehrzahl kauft also weiterhin auf dem Schwarzmarkt. 8 von 9 Tütchen werden weiterhin auf dem Schwarzmarkt gekauft. Also die Vorstellung, es wird dann alles legal, ist in Kanada mit Sicherheit nicht eingetroffen, weil einfach die Drogendealer den Preis ein bisschen gesenkt haben. Auch die Illusion, es gibt dann ein sauberes Cannabis, ist natürlich unsinnig. Also Entschuldigung, es gibt doch nicht nur die Wahl zwischen schädlich und schädlicher, sondern die Entscheidung muss doch sein, muss ich überhaupt was nehmen, was schädlich ist? Und da kann ich nur sagen, man muss überhaupt nichts Schädliches nehmen. Cannabis, weder in Reinform noch mit irgendeinen Zumischungen, ist gesund. Deswegen Hände davon weg und überhaupt nichts davon nehmen.
Das ist übrigens Quatsch, Leute. Kanada hat gerade erst gemeldet, dass mehr als die Hälfte des Marktes jetzt über die legalen Vertriebskanäle verkauft wird. Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird nicht mehr auf dem Schwarzmarkt umgesetzt. Da muss der Mann mal seine Informationen F5 drücken. Und da kommen wir noch mal kurz zur FDP. Uli Grötsch, der auch noch was Interessantes zwischen den Zeilen versteckt hat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mich als Innenpolitiker und als ehemaligen Polizeibeamten interessieren in dieser Frage natürlich auch, was die gegenwärtige Situation für unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bedeutet. Die sind nämlich zum allergrößten Teil keine Fans davon, wegen Kleinstdelikten von ihrer echten und eigentlichen Arbeit abgehalten zu werden. Denn sie müssen für jeden Pfund, egal ob es 2 Kilogramm Kokain sind oder ob es 0,5 Gramm Marihuana sind, eine Anzeige schreiben, die dann überwiegend im Fall von Marihuana die Einstellung des Verfahrens bedeutet. Auf Deutsch heißt das, sie haben für den Papierkorb gearbeitet. Alle im Haus hier wissen, mit welchen Herausforderungen unsere Polizeien zu kämpfen haben. Wir haben in den letzten Jahren massiv investiert in die, die uns beschützen. Mehr Personal, bessere Ausrüstung, höhere Besoldung und so weiter. Das haben wir nicht gemacht, damit sie erwachsene Menschen, die Cannabis konsumieren, mit Papierkram überschütten. Bei Alkohol machen wir das ja auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kriminalisierung von Konsumenten hält auch die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren in Deutschland für unverhältnismäßig und falsch. In der Bevölkerung sieht es nicht anders aus. 6 von 10 Menschen sind laut Infratest DIMAP für eine Entkriminalisierung des Besitzers von Eigenbedarfsmengen.
Ja, und diese Umfrage, die Herr Grötsch da erwähnt, die kommt auch vom Handverband. Wir machen ja jedes Jahr eine Umfrage bei Infratest DIMAP. Und dieser Wert, 59% genau genommen, der deutschen, die wollen, dass der Besitz geringer Mengen zum Eigenverbrauch keine Straftat mehr ist, dass hier nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird. Das kommt von uns. Also auch da Vorarbeit des DHV, alle Mitglied werden, damit wir sowas weitermachen können und da die letztendlich auch die Bundestagsabgeordneten mit vernünftigen Informationen versorgen, die es sonst gar nicht gäbe, weil kein Mensch sonst fragt solche Fragen bei Infratest DIMAP. Und zum Schluss schickt die Union noch ein ganz neues Gesicht ins Rennen, Dr. Christoph Ploss von der CDU-CSU.
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Oktober 2020 in Deutschland, Corona-Pandemie erreicht ihren Höhepunkt. Wir haben so viele Neuinfektionen wie noch nie. Viele Unternehmer fragen sich, wie geht es weiter unseren Firmen? Viele Arbeitnehmer fragen sich, ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Viele Solo-Selbstständige, wie sieht meine Zukunft aus? Und was macht die Partei Die Linke? Sie sagt, das wichtigste Thema, das ist in diesen Tagen die Gleichstellung von Cannabis-konsumierenden Autofahrerinnen und Autofahrern, meine Damen und Herren. Und dann, meine Damen und Herren, möchte ich noch mal für einen Weg werben, den Daniela Ludwig als Drogenbeauftragte in den vergangenen Monaten auch aufgezeigt hat. Nämlich, dass es viel besser ist, über Prävention den Menschen zu zeigen, welche Folgen hat der Cannabiskonsum. Und gerade auch den Bereich von Social Media und den Internetbereich dafür zu verwenden. Denn dort sind ja gerade die Jüngeren viel häufiger unterwegs. Und deswegen kann ich auch nur die Kampagnen, die da in den vergangenen Wochen von Daniela Ludwig gestartet wurden, mit Nachdruck unterstützen. Deswegen, zusammengefasst, werden wir Ihre Anträge auch ablehnen. Wir werden nicht den Weg der Legalisierung gehen, denn er bedeutet unsägliches Leid. Er bedeutet, dass es zu Abhängigkeiten kommt, dass es Therapien gibt, dass viele Menschen darunter leiden. Und wir werden stattdessen den Weg der Prävention einschlagen, denn der ist der deutlich bessere. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, schaut euch alle Videos an. Ich glaube, das wage ich tatsächlich auch mal. Den Link zu den ganzen Reden und zu den Dokumenten, zu den Anträgen, die packe ich euch doch mal hier in die YouTube-Beschreibung, glaube ich. Muss man noch mit den Kollegen reden, aber das würde mich ja doch interessieren, ob die YouTube-KI bundestag.de links wegstrikt. Das wäre auch noch ganz interessant. Ja, ansonsten, wie gesagt, immer alles auch bei uns auf der Homepage oder Vimeo, wo wir ja auch einen Videokanal haben. Da haben wir noch nie Probleme mit der Videobeschreibung gehabt. Und am Ende der Sitzung ist dann abgestimmt worden. Ja, wie gesagt, alle Anträge weg, ja, abgelehnt und so, bis auf den linken Führerschein. Antrag Alkohol und Cannabis im Straßenverkehr gleich behandeln und das könnte noch spannender werden, als wir dachten. Mal neben der nächsten nochmal großen Nachricht mit der Präventionskampagne von Frau Ludwig, weil es so schön passt, hier mal eingestreuselt. Es gibt immer mehr Chemiegras in Zürich. Das hat man ja eben in der Rede zum Beispiel von Frau Kappert-Gonter auch als Argument für die Legalisierung, dass das ja echt ein Problem ist. Ne? Die ganzen Streckmittel, aber auch tatsächlich synthetische Cannabinoide, die zunehmend jetzt auftauchen, mit denen normale Hanfblüten aufgepeppt werden, wo man halt das auch nicht ohne weiteres erkennt und dann die Leute halt auf einmal ganz komisch weggeklatscht sind und irgendwelche ganz komischen Probleme haben nach dem Konsum. Und die Stadt Zürich hat jetzt da mal einen Bericht gebracht, die untersuchen das nämlich regelmäßig. 10 Proben pro Woche schaffen sie wohl. Wir haben 91 Proben jetzt insgesamt in dem Bericht drin. Und davon ist mehr als die Hälfte, 50 Proben, waren tatsächlich mit synthetischen Cannabinoiden ja, verseucht sozusagen. Teilweise auch mehrere. In einer Probe waren sogar 5 verschiedene synthetische Cannabinoide drin. Also ein absolut unberechenbarer, im Zweifelsfall tödlicher Cocktail. Und das zeigt halt, das wird da immer mehr. Die mussten sogar Leute nach Hause schicken, weil sie eben gar nicht so viel untersuchen konnten, wie die Nachfrage da war. Also es gab noch mehr verdächtige Proben. Es waren also alles Proben, die Leute hingebracht haben, weil die irgendwie komisch waren. Ja, ist keine Zufallsstichprobe. Aber trotzdem erschreckend. Die Schweiz scheint da ein besonderer Hotspot auch zu sein, ein besonderer Problempunkt, was diese Sache angeht. Aber auch in Deutschland taucht dieser Dreck vermehrt auf. Und das alleine wäre schon ein Grund, der ausreichen würde, um Cannabis zu legalisieren, um sowas zu vermeiden. Weil natürlich in einem kontrollierten, legalen Shop würde man sowas vermeiden können. Aber jetzt zurück zur großen Bundespolitik und Ludwig-Präventionskampagne, auf die jetzt alle seit Monaten gespannt warten. Die gibt es jetzt, die ist diese Woche gelauncht worden mit einer Pressemitteilung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und genau genommen gibt es 2 Homepages gleich. Wir haben überlegt, machen die überhaupt eine Homepage oder machen die nur irgendwie Bilder in Social Medias? Eine ist von der BZGA direkt, cannabisprävention.de. Die ist erstaunlich ähnlich zu unserem cannabisfakten.de vom Aufbau her, von Informationen her. Auch ja, ähnliche Aussagen. Also es ist jetzt gar nicht so viel Blödsinn, was da draufsteht. Manche sicherlich ein bisschen anders gefärbt als bei uns. Aber gut, ja, guckt es euch an, vergleicht mal. Und dann gibt es die andere Seite, Mach dich schlau. Und die ist im Prinzip sehr Instagram-mäßig aufgebaut, eigentlich auch auf Handy optimiert. Wobei optimiert ist auch übertrieben, aber mit einem normalen Desktop-Computer kann man die eigentlich gar nicht angucken. Schaut euch auch die an, am besten mit dem Handy, wie gesagt. Guckt mal, ob ihr da irgendwie euch zurechtfindet. Sehr bunt ist das Ganze, also wirklich auf Jugendliche ausgerichtet, poppig. Und es gibt Influencer, wie versprochen, 3 verschiedene Influencer. Ein Jurist, eine Ärztin, die über Joggen influenced. Und ja, nochmal eine 3. Person, habe ich jetzt vergessen. Also diese Art von Menschen sozusagen, da müsst ihr auch mal gucken. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass die irgendwie Jugendliche groß erreichen. Aber vielleicht vertue ich mich auch, ich kenne die Statistiken nicht von diesen Influencern. Und die ja, haben sich halt dieser Kampagne angeschlossen. Das sind die, die sie gefunden haben. Und jetzt machen die da irgendwelche Späßchen auf Instagram. Wenn ihr selber bei Instagram seid, guckt euch das mal an. Zu finden unter Mach dich schlau. Die Homepage findet ihr natürlich auch wieder ja, in der BZGA-Pressemitteilung zum Beispiel auf unserer Seite handverband.de. Inhaltlich ist nicht alles falsch, was da steht. Manches ist merkwürdig. Zum Beispiel gibt es so eine Kachel. Es kiffen doch eh alle. Und dann soll man die anklicken und dann kommt irgendwie eine Erklärung. Gestern habe ich die Erklärung noch gesehen, wo dann als Antwort kommt, ja, kiffen gar nicht viele. Von den 12- bis 17-Jährigen sind es nur 10% oder so. Was übrigens in der Debatte vorher auch jemand gebracht hat. Ich habe ja nicht alles gezeigt. Aber so kann man es natürlich auch schön rechnen. Ja, natürlich kiffen 12-Jährige nicht viel. Ja, klar, wenn man die mit reinnimmt in die Auswahl, dann kann ich es runterrechnen. Wenn ich zum Beispiel Jugendliche von 0 bis 17 nehmen würde, ja, hätte man einen verschwindend geringen Anteil von Cannabiskonsumenten. Aber bei den 16- bis 17-Jährigen selbst sind wir halt schon bei 24%. Und bei den 25-Jährigen haben wir eine Mehrheit. Also das ist natürlich dann immer im Auge des Betrachters. Jetzt konnte ich es heute übrigens nicht reproduzieren, als ich die Kachel angeklickt habe, kam irgendwas ganz anderes. Von daher, ja, macht euch selbst eine Meinung, guckt euch das mal an, macht euch euer Urteil. Wichtig ist uns vor allen Dingen nur zu sagen, wir sind auch für Prävention bei Jugendlichen und wir finden auch diesen Ansatz richtig zu sagen, geht ins Internet, ne, mit Flyern ist schwierig, die zu erreichen, überlegt euch, wie könnt ihr die kriegen, mit welcher Message, mit welchen Leuten und so weiter. Grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Und was auch wichtig ist, aber dann wiederum ein Widerspruch zu dem, was Ludwig sagt, Prävention auch bei Jugendlichen und Legalisierung von Cannabis ist kein Gegensatz, sondern es gehört eigentlich zusammen. Erstens hat man viel mehr Geld für solche Geschichten, wenn man Cannabis legalisiert. Zum Beispiel haben wir ja die Studie von Professor Haukapp, die alleine bei der Polizei sagt, dass die Säule Repression das Verbot durchzusetzen, kostet 1 Milliarde Euro pro Jahr nur für die Polizei. Und Ludwig hat für diese Kampagne 100.000 Euro. Das heißt, man könnte, wenn man Cannabis legalisieren würde, allein bei dem Posten Polizei Ludwigs Kampagne 10.000-fach überfinanzieren und durchführen. Also man hätte einfach ein gewaltig viel größeres Budget für Prävention. Und außerdem ist natürlich Prävention viel einfacher, wenn man nicht gleichzeitig den Konsumenten, potenziellen Konsumenten mit Strafrecht droht. Dann reden die im Zweifelsfall nicht so gerne mit einem. Auf jeden Fall ist es gut, wenn auch ihr Informationen über Cannabis verbreitet. Ja, je mehr Leute über Cannabis Bescheid wissen, desto besser, desto mehr Leute werden auch aufpassen bei ihrem Konsum, sich über die Risiken bewusst sein. Guckt euch die verschiedenen Möglichkeiten an. Ihr habt jetzt quasi drei zur Auswahl. Cannabisprävention.de, cannabisfakten.de von uns und Mach dich schlau. Guckt euch alles an und überlegt euch, was ihr teilt. Aber Hauptsache, helft mit die Gesellschaft über Cannabis zu informieren und die Probleme zu reduzieren und am Ende Cannabis zu legalisieren. Jetzt haben wir noch mal zwei kurze Geschichten, dann bin ich auch fertig für heute. Eine Meldung kam aus dem Europaparlament, dass nämlich den Nutzhanf auf 0,3% THC-Obergrenze hochgestuft werden soll, sozusagen. Bis jetzt gilt 0,2% als Obergrenze für Nutzhanf in Europa, in Deutschland auf jeden Fall. Und das würde dann vereinheitlicht. Wir hatten auch schon mal 0,3%. Also es gab irgendwann mal eine Herunterstufung zu 0,2. Ja, wieder dieses Gefutzel da in den kleinen Werten. Aber für die Landwirte wäre es tatsächlich schon ein Fortschritt. 0,3, die könnten dann andere Sorten benutzen. Die würden nicht ständig Gefahr laufen bei schönem Wetter. Dann doch die 0,2 zu reißen quasi. Und berauschen kann sich damit eh keiner. In der Schweiz zum Beispiel ist der Grenzwert bei 1% und nicht 0, irgendwas. Es ist immer noch Nutzhanf da. Nur, was wichtig ist, wenn ihr das irgendwie schon gehört habt, jetzt diese Nachricht, das gilt noch nicht. Also das ist jetzt die Position vom Europaparlament. Und da ist ja aber so, dass die Europakommission noch einiges mitzureden hat und das jetzt im Prinzip erstmal der Beschluss, mit dem die in die Verhandlungen reingehen. Und ich sage euch dann wieder Bescheid, wenn das irgendwie wirklich in trockenen Tüchern ist. Ansonsten könnte das natürlich, wenn es irgendwann soweit ist, noch interessante Auswirkungen haben auf die Prozesse, die im Moment laufen gegen Leute, die Hanfblüten verkauft haben. Weil ein Aspekt dabei ja immer ist, ob jetzt nur diese 0,2% THC gerissen worden sind oder nicht. Und wenn die 0,25% hatten, ja, und dann heißt es auf einmal, ja, 0,3 ist auch in Ordnung. Ja, hätte darauf ein bisschen Auswirkungen, aber ansonsten vor allen Dingen ist das gut für Landwirte. Neuseeland, das ist nochmal eine spannende Frage. Ja, jetzt in dem Moment, wo wir hier diese News drehen, donnerstags wie immer, wissen wir noch nicht, was rausgekommen ist bei dem Volksentscheid in Neuseeland über die Legalisierung von Cannabis. Ich bin schon ganz gespannt. Ich google da andauernd jeden Tag irgendwie Neuseeland-Cannabis. Was ist denn jetzt da los? Und jetzt habe ich gerade die Nachricht gefunden, dass morgen Mittag in Neuseeland das Ergebnis bekannt gegeben wird. Das heißt, wir werden hier also nochmal einen Schnitt machen und euch noch super aktuell kurz vor Launch und Online-Stellen dieser Sendung informieren, ob die Neuseeländer jetzt nun demnächst Cannabis-Fachgeschäfte kriegen oder nicht. Dann können wir feiern oder nicht. Und teilen wir euch jetzt mit. Ja, und tatsächlich sind Nachrichten über Nacht reingekommen. Leider keine guten. Es ist ein vorläufiges Endergebnis. Demnach haben 53% der Neuseeländer gegen die Legalisierung gestimmt. 47% dafür. Allerdings, wie gesagt, noch nicht alle Stimmen ausgezählt. 17% haben sie noch nicht ausgezählt. Ja, ich weiß nicht mal, was die da immer so lange machen. Wochenlang zählen die da irgendwie Stimmen. Es geht speziell auch um Stimmen von Neuseeländern, die im Ausland sind und per Briefwahl abgestimmt haben. Und das sind wahrscheinlich tendenziell auch eher progressive Leute. Wahrscheinlich eher Leute, die für Legalisierung abstimmen. Also noch nicht ganz sicher. Aber es gilt als unwahrscheinlich, dass sich das Ergebnis dadurch nochmal dreht. Wahrscheinlich werden die Neuseeländer also kein legales Cannabis haben demnächst. Schade, schade. Und damit komme ich zu den Terminen. Nur zwei Ortsgruppentermine. Einmal Infotisch der Ortsgruppe in Heidelberg, Samstag, 7. November. Und dann haben wir nochmal Dienstag, 10. November. Da trifft sich dieselbe Gruppe online. Rhein-Neckar, DAV-Ortsgruppe Rhein-Neckar, Dienstag, 10. November. Jetzt bin ich fertig. Manche von euch haben diese Ausgabe hier der News wahrscheinlich in drei Etappen gucken müssen. Jeden Abend 10 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung. Jedenfalls freue ich mich über jeden, der bis hierhin angekommen ist. Gebt uns Daumen hoch, jede Menge. Abonniert diesen Kanal zuhauf. Aber geht auch in die anderen Netzwerke, unterstützt uns auch da. Falls wir mal irgendwann Alternativen zu YouTube brauchen, ist gut, wenn wir euch dann immer noch erreichen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.